Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir haben heute ein Gespräch mit Doris Dörrie im Programm. Von der Filmemacherin ist ein Essay erschienen, in dem sie über das Wohnen nachdenkt. Außerdem stellen wir den Roman eines Autors aus der Schweiz vor. Zuerst verrät uns aber Sigrid Löffler, was sie vom neuen Buch der norwegischen Autorin Vigdis Hjorth hält. Im Studio ist Nora Karches. Vigdis Hjorth ist eine Autorin aus Norwegen, die mittlerweile auch bei uns bekannt ist. Sie war unter anderem für den International Booker Prize in Großbritannien nominiert und für den National Book Award, das ist neben dem Pulitzer Prize, der wichtigste Literaturpreis in den USA. Wiederholung, so heißt das neue Buch von Vigdis Hjorth, das Teil einer Romantrilogie ist. Sigrid Löffler stellt das Buch vor.
Das Thema lässt die norwegische Autorin Vigdis Hjorth nicht los. In ihrem neuen Roman Wiederholung greift die Mitsechzigerin zum nunmehr dritten Mal das Thema dysfunktionale Familie auf. Sie nimmt dabei Spekulationen in Kauf. Es handle sich um autofiktionale Romane, also um verdeckte Autobiografien, die von den Zerwürfnissen ihrer eigenen Familie erzählen. Die Autorin widerspricht dieser Lesart in Interviews. Auch wenn sie ihr Verwirrspiel zwischen Autoren-Ich und Erzähler-Ich bis zur Ununterscheidbarkeit vorantreibt. Sie ist überzeugt, dass das, was wir erdichten, von größerer Bedeutung sein kann als das, was wahr ist, dass es wahrer sein kann. Immer geht es in der Trilogie um den sexuellen Missbrauch des Vaters an der ältesten Tochter. Die Tochter kämpft jahrzehntelang darum, sich über ihr verdrängtes Kindheitstrauma klar zu werden und das verschwiegene Familiengeheimnis endlich zur Sprache zu bringen. Die Familie, vor allem die Mutter, wollen das aus Angst vor der öffentlichen Schande unbedingt verhindern, auch um den Preis, die eigene Tochter als alkoholkranke Lügnerin zu diffamieren. Doch sie können den Eklat nicht verhindern, denn die Romane der Tochter sind nun mal in der Welt und sie sind Bestseller, nicht nur in Norwegen. In den beiden Vorgängerromanen »Ein falsches Wort« und »Die Wahrheiten meiner Mutter« konzentrierte sich Vigdis Hjorth auf die verstockt schweigende oder alles abstreitende Mutter und auf den Zank unter den Geschwistern, die sich mehrheitlich auf die Seite des Vaters schlagen. Im neuen Roman »Wiederholung« geht es nun um das Opfer, um die Tochter, die sich, durchaus im Sinne Sigmund Freuds, in einem qualvollen Prozess die verdrängte Erinnerung an ihr Trauma bewusst zu machen sucht.
Alles, was du vergessen willst, kehrt zu dir zurück. Wiederholen und erinnern und wiedererleben und wiedererzählen, ein andauernder Prozess. Deshalb schreibe ich wiederhole und variiere die Wiederholung schamlos und mit ausgefransten Nerven, um zu verarbeiten und zu verstehen und hinter mich zu bringen. Oder einfach nur, um mich zu verändern, indem ich die Muster wiederhole und variiere. So beschwöre ich meine Eltern herauf. Ich war ihnen nie gleichgültig. Sie haben im doppelten Sinne Angst um mich und vor mir. Und das aus gutem Grund.
Der Auslöser für die Selbstbefragung der Ich-Erzählerin, einer alternden, berühmten Schriftstellerin, ist ein Konzert. Zufällig kommt sie neben einem halbwüchsigen Mädchen zu sitzen, das offensichtlich mit den Eltern hadert und tief unglücklich ist. Das triggert ganz plötzlich die Erinnerung der Erzählerin an den November 1975 in Oslo, als sie selbst 16 Jahre alt war und mitten in einem erbitterten Krieg mit ihrer Mutter. Vordergründig ging es damals um den Kontrollzwang der Mutter, die ihre Tochter mit Argusaugen überwacht, aus Angst vor Drogen, Alkohol und Schlimmerem. Das Mädchen wiederum möchte es endlich ihren Freundinnen gleich tun und ihre Jungfräulichkeit loswerden. Sie beschwindelt die Mutter, um heimlich auf Partys zu gehen, wo nicht nur getrunken und Gras geraucht wird. Sie beginnt zu ahnen, dass hinter dem obsessiven Verhalten ihrer Mutter ein verborgenes Motiv steckt.
Begriff Mutter, dass sie durch ihre fieberhafte Fixierung auf meine aufkeimende Sexualität dazu beitrug, mich zu sexualisieren? Oder spürte sie, dass ich sexualisiert war und hatte einen Verdacht, warum dem so war? Sie begriff nicht, dass sie auslöste, was sie abwehren wollte. Erst jetzt, mit Verspätung, begreife ich, dass ihr Blick auf mich und ihre Angst vor meinen eventuellen Taten mir etwas Entscheidendes über mich selbst erzählten. Sie hatte Grund zur Furcht. Sie ahnte oder wusste mehr über mich und was mir passiert war, als ich selbst.
Schicht für Schicht wird die Decke aus Lügen und Selbsttäuschung über dem Familientabu abgetragen. Erkennbar wird die hysterische Angst der Mutter, das versiegelte Familiengeheimnis könnte ans Licht kommen. Mehr noch, bei der Tochter könnte die verschüttete Erinnerung daran wach werden, dass sie als 5-6-Jährige von ihrem Vater missbraucht wurde, ohne zu begreifen, was ihr geschah. Wie besessen fahndet die Mutter bei der Tochter nach Anzeichen dafür, dass ihr die Wahrheit dämmern könnte.
Denn es war eine statistische Tatsache und ein damals bekannter Sachverhalt, dass die, die das erlebten, was ich erlebt hatte, öfter zu Alkohol und Drogen griffen und sexuell früher aktiv wurden als andere. Das Geschehene könnte aus meinem Unbewussten ins Bewusste steigen, wenn ich älter würde. Und was dann? Ich war zu einer tickenden Bombe geworden.
Je besser die Ich-Erzählerin im Rückblick die Motive ihrer Mutter verstehen lernt, desto mehr wächst auch ihr Verständnis für deren Zwangslage. Die Mutter durfte gar nicht wissen wollen, was genau der Ehemann ihrem Töchterchen angetan hatte, denn sie war völlig von ihm abhängig. Sie hatte 4 Kinder, keine Ausbildung und kein Geld, sie konnte sich nicht scheiden lassen und erst recht konnte sie ihn nicht anzeigen. Sie musste den Ruf ihres Ehemannes schützen und die Tochter preisgeben. Indem sie gegen ihre Tochter wütete, lebte sie an ihr auch die Bitterkeit über ihre eigene verlorene Jugend und die verpassten Chancen in ihrem Leben aus. Doch die tickende Bombe hört nicht auf zu ticken, im Gegenteil. Mit jedem Roman, den die Tochter veröffentlicht, kann sie beobachten, wie bei den Eltern Furcht und Beklemmung wachsen, dass das Unaussprechliche auf den gedruckten Seiten auftauchen würde, die von aller Welt gelesen werden konnten. Genau so ist es gekommen. Jetzt liest alle Welt die Bücher von Vigdis Hjorth und das Unaussprechliche ist in aller Munde.
Sigrid Löffler war das über Vigdis Hjorth und ihren Roman Wiederholung. Aus dem Norwegischen von Gabriele Häfs, S. Fischer Verlag, 158 Seiten, 22 Euro. Ich frage mich, wie sehr meine Art zu wohnen von der Wohnung meiner Kindheit geprägt wurde, wie sehr wir Wohnmuster in uns tragen, die wir entweder imitieren oder gegen die wir revoltieren. Diese Frage stellt die Regisseurin Doris Dörrie in einem Essay, den der Hansa Berlin Verlag unter dem Titel »Wohnen« veröffentlicht hat. Und in unserem Gespräch wollte ich als erstes von ihr wissen, in ihrem Buch über das Wohnen geht es, und das ist beim Lesen im ersten Moment eine Überraschung, ganz wesentlich auch um ihre Familie, die Erfahrungen ihrer Eltern, ihrer Großeltern in Hannover. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie, wenn Sie davon erzählen wollen, was Wohnen für Sie bedeutet, anfangen müssen bei der Kellerwohnung des ausgebombten Hauses, in dem Ihre Mutter nach dem Krieg gelebt hat?
Ja, das kam so, dass dieses Thema Wohnen mich nicht so wirklich gleich angesprungen hat. Und ich dann überlegt habe, wie kommt es eigentlich, dass ich so wenig Wert auf Wohnen lege und immer unterwegs sein will? Und dann habe ich überlegt, woher kann das denn kommen? Und habe dann über meine Eltern berichtet, die beide ausgebombt waren. Und auch dieses Gefühl von sich nicht wirklich festlegen wollen, weil für sie diese Erfahrung ja war, dass alles, was man sich so vorstellt für immer und ewig, doch sehr fragil ist und sehr schnell auch komplett verschwinden kann.
In diesem Buch, da erfahren wir, dass Sie eher nicht zu denjenigen gehören, die sich selbst definieren wollen über die Wohnung, das Haus, in dem Sie leben. Sie berichten unter anderem davon, dass Sie als junge Frau in Kalifornien zu den Hausbesichtigungen der Superreichen gegangen sind, einfach so. Was haben Sie damals gesucht? Ein Haus mit Pool haben Sie ja nicht gesucht.
Nein, ich habe gar nichts gesucht. Ich hatte ja auch überhaupt kein Geld und überhaupt nicht die Möglichkeiten. Das habe ich aus Langeweile gemacht, weil es am Wochenende in Los Angeles schrecklich langweilig war. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und damals war Los Angeles wirklich eine sehr viel langweiligere Stadt als heute. Da gab es nichts. Also bin ich zu diesen Hausbesichtigungen gefahren und habe so getan, als würde ich ein Haus kaufen wollen. Und bin dann durch diese vielen, vielen Villen gestrichen, wirklich wie so eine Katze. Und habe mir das angeschaut und habe doch sehr darüber gestaunt, dass es da so wenig persönlichen Geschmack gab in diesen Häusern.
Und es gab auch diese Leere, diese große Leere, die Sie gefunden haben in diesen extrem großen Häusern.
Ja, eben dieses Fehlen von Persönlichkeit, von Ausdruck, von Kreativität, von eigenem Gestaltungswillen. Und das hat mich damals sehr überrascht, denn diese Menschen hatten ja nun all das Geld zur Verfügung, um es sich so einzurichten, wie sie das nun wirklich unbedingt auch selber gewollt hätten. Aber das waren alles sehr vorgefertigte Designideen von anderen Menschen, die ich da gefunden habe. Also von InnenarchitektInnen und DesignerInnen und so weiter, ja.
Wir müssen unbedingt über die Küche sprechen, denn die Küche ist für Sie ein ganz wichtiger Ort, auch ein politischer Ort, vielleicht der wichtigste Ort einer Wohnung. Warum?
Ja, zum einen, ich habe lange über meine Mutter geschrieben, die so viel Zeit in der Küche zugebracht hat, weil sie für die große Familie, wir waren zu sechst, dreimal am Tag Essen gemacht hat und die Küche aber selber auch gar nicht so besonders gemocht hat. Also sie war keine begeisterte Köchin, aber das war ihre Rolle, die Versorgung. Und ich wollte natürlich auf gar keinen Fall diese Rolle haben, sondern wollte möglichst weit weg aus der Küche. Ich habe mich lange auch vor der Küche gefürchtet, weil ich mir dachte, die zieht mich wie so eine Krake rein und dann werde ich die Hausfrau am Herd. Und gleichzeitig ist mir dann aber aufgefallen, dass die Küche doch auch der Raum ist, wo ich am liebsten schreibe, weil ich da nicht so tun muss, als wäre ich jetzt so eine großartige Schriftstellerin, sondern da habe ich immer noch diese scheinbare Nützlichkeit. Ich kann sofort aufstehen und irgendwas kochen. Und das zeugt doch auch von einem erstaunlichen fehlenden Selbstbewusstsein meinerseits, dass ich diesen Ort, der uns ja über Jahrtausende zugewiesen wurde, die Küche, doch auch brauche. Und dann auch wieder mag als den Ort, wo man natürlich auch sehr leicht Menschen glücklich machen kann, indem man etwas Tolles kocht. Oder nicht so Tolles, egal. Aber man kann Menschen glücklich machen.
Und doch ist es aber ja so, dass in der Literatur auch immer wieder, gerade bei Virginia Woolf, dieser Room of One's Own, der Raum zum Schreiben, ja, verhandelt worden ist. Aber Sie haben sich davon frei gemacht?
Naja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und auch geschrieben, wer bei uns in der Familie eigentlich ein eigenes Zimmer hatte. Und das war meine Mutter nie, meine Schwestern aber auch nie. Nur ich hatte ein eigenes Zimmer. Und ich glaube, dass diese Tatsache, dass ich ein eigenes Zimmer hatte, schon als Schulkind, doch sehr viel damit zu tun hat, dass ich überhaupt angefangen habe zu schreiben und zu lesen. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig und immer noch sehr rar, dass Frauen diesen Raum bekommen in den Wohnungen. Denn die Wohnungen sind weiterhin so entworfen, dass es diesen Raum oft nicht gibt. Und wie weit man ihn dann auch nutzt, ist eine andere Frage. Aber dass er überhaupt mal mitgedacht wird, der Raum für die Frau in einer Wohnung, das finde ich schon wichtig.
Ich will Ihnen zum Schluss unseres Gesprächs noch eine Frage stellen zu einem Satz, der mir beim Lesen immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Und zwar ist das ein Satz, der aus einem Roman von Jenny Erpenbeck stammt. In ihrem Roman Heimsuchung gibt es einen Architekten und den lässt sie sagen, ein Haus, die dritte Haut nach der Haut aus Fleisch und der Kleidung. Und diesem Satz fügt der Architekt noch ein ganz wunderbar altmodisches Wort hinzu, Heimstatt. Was ist das für Sie, eine Heimstatt?
Das ist schon immer da, wo Menschen sind, die ich mag und die mich mögen. Das ist für mich immer der Ort, an dem ich sein möchte. Und dann auch umgeben von Gegenständen, die mir was erzählen über Reisen, die ich gemacht habe oder ja, Dinge, an die ich mich gerne erinnere. Aber mir ist der Ort in mir sehr viel mehr Heimstatt als ein äußerer.
Frau Dörrie, danke für das Gespräch.
Danke auch.
Der Essay von Doris Dörrie heißt Wohnen. Er hat 123 Seiten und kostet 20 Euro. Jetzt geht es bei uns um ein Buch, in dem der Schweizer Autor Urs Faes ein Szenario aufgreift, vor dem wir alle insgeheim Angst haben, einen Anruf zu bekommen, der uns darüber informiert, dass einer uns nahestehenden Person etwas zugestoßen ist. Sommerschatten, so heißt das Buch, Nico Bleutke.
Die Liebe zu Ina ist für den Erzähler das große Glück. Ein Stern inmitten der Liebestrümmergeschichten seines bisherigen Lebens. Und Inas großes Glück ist das Wasser. Für Stunden kann sie sich dem Freitauchen widmen, hinunter in die Tiefe, ohne ein einziges Gerät. Es mag auf Reisen sein, an einer Meeresküste oder einfach nur im städtischen Hallenbad. Wenn sie nach einer langen Zeit unter Wasser auftaucht und auch noch einen Rekord vermelden kann, strahlt sie förmlich.
Ihr von der Anstrengung gezeichnetes Gesicht, das sich in ein Leuchten verwandelte. In ihren schwarzen Augen glänzte für Sekundenbruchteile ein Lachen, als seien alle ihr je von der Welt zugefügten Kränkungen aufgehoben, aufgelöst in einem zeitlosen Augenblick. Ein außer sich und aus der Welt sein, sagte sie, frei, durch nichts gehemmt.
Doch eines Tages erfährt der Erzähler am Telefon, dass Ina beim Training im Hallenbad verunglückt ist. Man habe sie aufgefischt wie eine Ertrunkene, so beschreibt es eine Freundin. Nun liege sie im Kreisklinikum im künstlichen Koma. Die Situation sei sehr ernst. Der Erzähler wird von der Nachricht in einen Schockzustand versetzt, versucht Verwandte und Bekannte zu informieren, die nötigen Unterlagen für die Klinik zu besorgen. Als er Ina nach vielen Tagen zum ersten Mal in ihrem Krankenzimmer besuchen darf, sieht er zunächst nur die medizinischen Apparate. Erst dann wendet er sich ihr zu.
Ich folgte den Tropfen in den Kanülen. Gleichförmig fielen sie, gingen in ein Rinnen über, flossen in den zentralen Venenkatheter an ihrem Schlüsselbein. Am Kinn gewahrte ich eine Spur von Schweiß. Ich tupfte sie mit dem Zeigefinger an. Zu ihr sprechen? Silben, Worte, Sätze, die sie hören würde, auch hinter den Komawolken, die etwas anklingen lassen, etwas zum Schwingen bringen würden in ihr. Ein Zauberwort. Ich würde es finden, würde zu ihr sprechen, über Wochen, über Monate hin.
Das Finden des Zauberworts ist nicht nur eine hübsche Reminiszenz an die versteckte romantische Neigung des Erzählers, es ist gleichzeitig der Generalschlüssel, den Urs Faes für sein Erzählen verwendet. Und die Voraussetzung für das Sprechen ist die Erinnerung. Faes hat sein Buch so angelegt, dass sich die Gänge des Erzählers ins Klinikum mit mal kürzeren, mal längeren Erinnerungsschüben abwechseln. Über das Schreiben und Erzählen hatten sich Ina und er überhaupt kennengelernt. 3 Jahre lang wechselten sie nur Briefe. Damals war der Erzähler krank. Faes lüftet das Geheimnis nicht. Vermutlich war es eine Form von Krebs, gepaart mit Depressionen. Ina jedenfalls gelang es, mit den Geschichten von ihren Reisen oder vom Tauchen für den Erzähler ganze Welten zu erschaffen, die ihn am Leben hielten. Umgekehrt versucht nun der Erzähler am Krankenbett, in Ina wieder etwas zum Schwingen zu bringen, sie womöglich aus allen Komawolken zurück in einen Wachzustand zu holen, nachdem die harte Realität des Unfalls zunächst alle Möglichkeiten des Erzählens gesprengt hat. Doch er weiß zugleich um die Gefahren des Unternehmens.
Je mehr ich erzählend erinnere, bist du weg, in Bilder und Vorstellungen gepresst und fremd. Eine andere? Eine, die du auch sein könntest? Du würdest eine ganz andere Geschichte erzählen.
Mit diesen Sätzen umreißt Faes auch ziemlich genau die Risiken, die mit seinem Romanprojekt verbunden sind. Tatsächlich presst er Ina und ihre Geschichte nicht nur immer wieder in Bilder, sondern auch in solche, die jenseits der Kitschgrenze liegen. Man mag Wörter wie Abendtrunk, Gewahren und Gemach noch als Eigenheiten eines recht eigenbrötlerischen Erzählers hinnehmen. Aber spätestens bei den erotischen Männerfantasien, die an manchen Stellen regelrecht hervorsprudeln, hätte man sich gewünscht, Ina und ihre womöglich ganz andere Version der Geschichte zu hören. Überhaupt hätte dem Buch eine zweite Perspektive gut getan. Die anfangs erwähnte Parallelaktion, ein gemeinsames Projekt des Erzählers und einiger Bekannter, um an vergessene Landstriche, Müllhalden und einsame Flussläufe zu erinnern, wäre eine Möglichkeit gewesen. Doch Faes vergisst die Idee im Fortgang des Romans völlig und baut lieber auf, wie es heißt, Worte wie Küsse dir zärtlich zugeflüstert und auf die therapeutische Funktion des Erzählens. So halte man sich an die Beschreibung der kleinen Dinge, die der Erzähler in Inas Wohnung findet. Einer Mütze, einer Jacke, eines Wolltuchs. Hier ist etwas von jener Kraft des Verlorenen zu spüren, die man ansonsten immer wieder schmerzlich vermisst.
Der Roman Sommerschatten ist erschienen bei Suhrkamp, 160 Seiten, 24 Euro. In Forschung aktuell geht's gleich um Saatgutbanken, die wir anlegen, um Wildpflanzen zu schützen. Am Mikrofon war Nora Karches.